Ich soll euch herzlich grüßen und das auch nicht versäumen, von der Bibelgemeinde Hamburg, wo ich ja als Ältester diene, ganz herzliche Grüße. Wir sind auch froh darüber, dass wir zwei gemeinsame Einsätze bisher hatten, die ja auch sehr gesegnet waren, auch so mit den Erfahrungen, die wir da gemeinsam gemacht haben. Als ich reingekommen bin, Landesfahne von Israel, Menorah, wenn ich euch dann alle so anschaue und jemand anders, der das jetzt nicht kennt, der würde sagen, das ist eine jüdische Gemeinde, auch so vom äußerlichen Erscheinungsbild her. Ja, mir ging das, ich weiß nicht, wer von euch Pastor Heinrich Kemner kennt oder mal von ihm gehört hat. Er ist ja schon beim Herrn und er war damals der Gründer des Missionswerkes Krelingen. Und ihm ging das einmal so, das hat er auch zum Zeugnis gesagt, er hatte Predigtdienst am Sonntag und noch am Samstagmittag hatte er noch nicht vom Herrn aufgetragen bekommen, was dran war zu verkündigen. Und mir ging das in dieser Woche genauso. Ich hatte mehrere Predigtdienste und jetzt nicht nur für heute, für den Dienst bei euch, sondern auch für den Dienst in der Gemeinde, eben, wo ich als Ältester tätig bin, wusste ich nicht, was dran war. Und Heinrich Kemner ging betend abends schon, also in der Nacht vor dem Sonntag, ging er spazieren und sagte, Herr, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe keinen blassen Schimmer, was du sagen willst. Und ich brauche aber dich, wenn ich sage, was mir auf dem Herzen liegt oder was mir wichtig ist, dann ist das nicht du, der reden wirst. Und plötzlich hat er eine harte Konfrontation gehabt mit einer Straßenlaterne. Und es war sogar eine Platzwunde vorhanden. Und dann wollte er erst so ein bisschen aus der Haut fahren, dann schaute er nach oben und sah, ja, die Laterne, die war gar nicht an. Und dann plötzlich wusste er, was er zu predigen hatte. Und er hat dann dort noch vor Ort gesagt, Herr, ich danke dir für diesen Anstoß an der Laterne, weil er wusste, eine Laterne ist zum Brennen da. Und wenn sie nicht brennt, dann wird sie zum Hindernis. Und da wusste er, was dran war, über was er am Sonntag predigen sollte. Und bei mir kam das auch relativ spät, dass der Herr mir gezeigt hat, was heute dran ist, was er heute euch hier mitteilen möchte. Das ist jetzt nicht der übliche Predigttext, aber ich möchte das gebrauchen, um uns und euch zum eigentlichen Predigttext hinzuführen. Und zwar im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Da steht, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der ganzen Welt ist. Wisst ihr, je näher die Wiederkunft des Herrn Jesus rückt, desto lauter wird auch sein Brüllen, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und wenn wir einmal das Zeitgeschehen betrachten, aus Gottes Blick und nach Gottes Maßstab, dann hat er von Anfang an nicht viel Zeit gehabt. Aber jetzt ist die Zeit ganz nahe der Wiederkunft Jesu und jetzt versucht er natürlich noch einmal mitzureißen ins Verderben, in die ewige Verdammnis, wen er kann. Aber das Erstaunliche für mich an diesem Wort ist, es ist ja nicht an Menschen gerichtet, die bewusst ohne Gott leben oder die Gottesleugner sind, sondern es ist ja an Menschen gerichtet, an eine Gemeinde, die bereits treu dem Herrn folgen. Was bedeutet das also? Gott hat diese Worte den wahrhaftigen Kindern Gottes durch alle Zeitalter hindurch mitgeteilt, damit sie aufmerksam bleiben und die Zeichen der Zeit recht deuten und einordnen können, weil eben der Teufel immer lauter brüllen wird und Angst und Schrecken verbreiten wird, je näher die Wiederkunft unseres Herrn ist. Und er weiß auch, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann hat auch seine Wirkung ein Ende, dann erst einmal im tausendjährigen Reich, aber auch danach dann endgültig. Und was bedeutet es nun also, dass der Teufel sucht, wen er verschlingen könnte? Kinder Gottes, wenn sie wirklich, so wie die Bibel es sagt, nur zu einer neuen Kreatur geworden sind durch den Heiligen Geist, dann ist es so, dass sie für Zeit und Ewigkeit doch gerettet sind. Also was bedeutet es nun, wenn es heißt, der Teufel sucht, wen er verschlingen kann? Dieses Wort gerichtet an wiedergeborene Christen. Nun, ihr Lieben, diese Verse bedeuten, dass der Satan alles daran setzen wird, die wahrhaftigen Kinder Gottes ihrer Leuchtkraft und ihrer Salzkraft zu berauben. Dass sie einfach nicht mehr leuchten und ein Wegweiser zum Herrn werden und auch ihr Leben, der tägliche Ablauf ihres Lebens durcheinander gerät und nicht mehr ein Hinweis ist auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Das heißt, dass er bewirken möchte, dass vielleicht unser Bekenntnis mit den Lippen noch da ist, aber dass das, was wir mit den Lippen bekennen, nicht mehr mit dem, wie wir tun und handeln, übereinstimmt. Das ist es, was er bewirken möchte, dass Christen, wahrhaftige Christen, ihre Leuchtkraft verlieren und dass ihr Zeugnis nicht mehr glaubhaft ist, indem das, was sie sagen und wie sie handeln, nicht mehr übereinstimmt. Nun, wenn wir uns einmal dann anschauen, dass der Teufel selbst vor dem Herrn Jesus nicht Halt gemacht hat, um ihn in Versuchung zu bringen, das heißt, um ihn zum Ungehorsam gegen den Vater zu führen, das soll schon etwas bedeuten. Wenn er selbst vor dem Sohn Gottes nicht Halt gemacht hat, dann müssen wir wissen, dass er eben auch vor uns nicht Halt macht. Das muss aber nicht bedeuten, dass wir uns deswegen fürchten und Angst haben. Die Frage ist nur, wie begegnen wir Versuchung und Anfechtung, wenn sie uns denn trifft? Und das wollen wir uns noch einmal anschauen. Ihr habt diesen Text hoffentlich schon 100-mal gelesen, aber wir wollen ihn uns trotzdem dann auch zum 101. Mal anschauen. Und zwar rede ich da über Lukas Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Lukas 4, die Verse 1 bis 13. Ich lese das nach der Übersetzung Schlachter 2000. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen, und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem einzigen Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun von mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Amen. Bis dahin. Nun, ihr Lieben, Gott führt niemals in Versuchung. Das bestätigt uns auch Jakobus in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versuchen zum Bösen und er selbst versucht eben niemanden zum Bösen. Wenn Gott etwas in unser Leben hineinstellt oder etwas zulässt, von ihm angeordnet, dann ist das eine Prüfung. Und diese Prüfung führt nicht dazu und niemals, uns bloßzustellen, sondern es ist immer wieder einmal von Gott, der prüft, inwieweit er uns sein Gut, sein geistliches Gut oder auch die Leitung seiner Herde anvertrauen kann. Wenn Gott etwas überprüft, dann hat es immer einen fürsorglichen Hintergrund. Wenn der Teufel das tut, dann will er uns wegbringen von Gott, er will uns, wenn so möglich, auch zerstören. Hier in unserem Textabschnitt, bei dieser Begebenheit, ist es dann so, wie zum Beispiel auch Hiob es erlebt hat, dass Gott den Satan sogar dazu benutzt, seinen Plan durchzuführen, beziehungsweise zu zeigen, dass wer sich auf Gott und sein Wort verlässt und vor allem sich darauf beruft, dem ist Sieg verheißen. Das ist das, was wir hier als eine erste Erkenntnis sehen können. Wenn wir in einer Versuchung mit eigenen Mitteln und eigenen Kräften versuchen, dem zu entgehen oder zu widerstehen, werden wir fallen. Wenn wir aber auf das Wort Gottes und im Worte Gottes gegründet bleiben und das Wort Gottes auch benutzen, vor allem es umsetzen, was in seinem Wort steht, werden wir als Sieger das Feld verlassen. Es ist doch so, der Herr Jesus kann sich wirklich in jede Situation, in die du und ich hineingeraten kannst, hineinversetzen. Und mit Recht sagt er, dass er in ähnlicher Weise wie wir so etwas durchgemacht hat. Und wir wissen von ihm, dass er als Sieger das Feld verlassen hat und ohne jegliche Sünde geblieben ist. So steht es auch in Hebräer 4, Vers 15. Wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem ähnlich versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde blieb. Wie ist es, wenn wir manchmal in Situationen sind, wo wir wirklich der Ohnmacht nahe sind? Und dann kommt ein Mensch, auch gut gemeint, und er gibt uns einen Rat und er versucht uns zu trösten. Und doch ist es dann oft so, dass wir sagen, weißt du, du kannst dich gar nicht in meine Situation hineinversetzen, weil das einfach etwas ist, was nur mich betrifft. Und ich danke dir zwar, dass du das versuchst, aber du kannst es einfach gar nicht. Nun, zu dem Herrn Jesus können wir das nicht sagen, weil das Wort es uns bestätigt, dass er in allem, nichts ausgenommen, in ähnlicher Weise wie wir versucht wurde, aber siegreich blieb ohne Sünde. Und deswegen kann der Herr in jeder Situation, in welcher du dich vielleicht auch aktuell gerade befindest und die völlig aussichtslos erscheint, kann er dir nicht nur beistehen und er hat nicht nur Verständnis für dich, sondern er kann und er will dir helfen. Und am Ende, egal wie die Sache ausgeht, wirst du als Sieger das Ziel verlassen. Ihr Lieben, und Sieg bedeutet nicht immer, dass alles so wird, wie wir uns das wünschen. Sondern Sieg bedeutet, dass die Sache einen Ausgang nimmt, den der Herr bestimmt hat. Und wenn wir es mit einem gläubigen Herzen annehmen, am Ende, manchmal erst ein wenig später, sehen, es stimmt. Was ich auch im ersten Moment als negativ empfunden habe, das war doch das Beste, was mir geschehen konnte, weil es vom Herrn angeordnet war. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16, steht dann auch noch einmal ganz konkret, warum es im Grundsatz bei jeglicher Versuchung geht. Es gibt nämlich drei Kernpunkte, die genau in der Versuchung des Herrn stattgefunden haben. Wir könnten diese drei Kernelemente folgendermaßen benennen. Es geht um die Fleischeslust, es geht um die Augenlust und es geht um die falsche Auslegung von Gottes Wort. Und ein viertes ist, wenn es um die Gesundheit geht. Da ist es ja manchmal dann auch ganz hart. Aber wir müssen einfach sehen, in unserem Predigttext, da geht es genau um diese Dinge. Es geht genau um diese Dinge. Es geht um Lust, es geht um Augenlust, es geht um falsche Auslegung von Gottes Wort. Und der Herr Jesus wurde eben genau in diesen Dingen, hier, mit diesen Dingen wurde er konfrontiert. Und er wurde bis auf das Schärfste damit versucht, damit er uns, seinen Kindern und auch der übrigen Welt, die noch Gott fern sind, zu zeigen, dass man siegreich das Feld bestehen kann, auch in der schlimmsten Versuchung, die es je geben mag. Jetzt müssen wir schauen. Jesus fastet 40 Tage und 40 Nächte. Alleine schon diese Zahl mag ja viele dazu verleiten, um zu sagen, ach komm, 40 Tage, 40 Nächte ohne jegliche Nahrung und Flüssigkeit, das geht doch nicht. Nun, ist das möglich oder ist das nicht möglich? Einige mögen behaupten, dass hier nur von Speise die Rede ist. Nein, 40 Tage und 40 Nächte war der Herr ohne jegliche Speise und auch ohne jegliche Flüssigkeit. Aber erstens ist es ganz wichtig zu wissen, dass es nicht das erste Mal war, dass jemand, der Herr Jesus ist nicht irgendjemand, aber ich hole das mal ein bisschen weiter aus, dass auch andere 40 Tage und Nächte nichts gegessen haben. Und daran können wir die Kraft Gottes sehen, dass sie für alle gilt und für jeden möglich ist, auch für dich und für mich. Bei dem Herrn war es so, und wir sehen aber auch in 5. Mose Kapitel 9, dass auch Mose 40 Tage und 40 Nächte auf dem Horeb war, als er die Gebote Gottes empfing und auch während dieser Zeit weder aß noch trank. Und es gab noch einen Menschen, der 40 Tage und 40 Nächte nichts weiter zu sich nahm. Das war der Prophet Elia, 1. Könige 19. Er, Elia, stand auf, aß und trank. Gott hat ihn einmal gestärkt durch den Engel. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis auch er an den Berg Gottes, den Horeb, kam. Wir sehen also, das ist sehr wohl möglich. Und diese Bemerkung des Teufels, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sollte eigentlich besser heißen, und das weiß er ja, weil du der Sohn Gottes bist und nicht wenn, sondern weil. Und hier müssen wir aufpassen, in Gottes Wort, wenn wir uns wehren, kommt es auf die Genauigkeit an. Der Teufel ist ja, er ist ja listig, er ist ja der Versucher, er ist ja der Lügner von Anfang an. Und wenn wir wissen, er war doch mal Lichtengel, er kennt doch das Wort Gottes. Und er weiß, dass es lang, wenn wir das Wort Gottes verdrehen, dann hat es nicht mehr seine Kraft. Und das ist ganz wichtig auch für uns, dass wenn wir anfangen, über das Evangelium zu sprechen, untereinander oder auch mit anderen Menschen, dass wir wirklich das Wort Gottes zitieren und das Wort Gottes den Menschen sagen, so wie es geschrieben steht. Es ist eine große Gefahr, ihr Lieben, die ich selber auch erlebt habe. Manchmal versucht man es, das Wort Gottes so ein bisschen auszuschmücken oder so interessant zu machen durch irgendetwas, damit die Menschen vielleicht eher geneigt sind, zuzuhören. Aber das ist ein katastrophaler Fehler. Sondern das Wort Gottes in der Schlichtheit und in der Gradlinigkeit, wie der Herr es uns hinterlassen hat, so sollen wir es weitergeben. Dann hat es die Kraft. Dann ist die Verheißung, dass das Wort Gottes wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist, das alles durchdringt, sogar Mark, Seele und Bein. Das heißt, in das tiefste Innere der Menschen vordringt. Aber nur, wenn es das wahrhaftige Wort Gottes ist, was nicht verfälscht wurde oder in irgendeiner Form ausgeschmückt oder verschönert wurde durch uns. Wenn du der Sohn Gottes bist, ja, der Herr Jesus ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Und der Satan kannte die Identität des Herrn schon damals sehr genau. Und er weiß es heute und noch umso besser, wer der Herr Jesus ist. Aber es war die Absicht des Versuchers, den Herrn dazu zu bewegen, gegen die Absicht des Vaters zu handeln und sich seiner göttlichen Macht und Möglichkeiten zu bedienen, die er doch aus freien Stücken bei seiner Menschwerdung zurückgelassen hat, beziehungsweise abgegeben hat oder davon zumindest keinen Gebrauch gemacht hat. Und das können wir ja auch lesen im Philipper 2, die Verse 5 bis 11, da könnt ihr das deutlich nachlesen, dass er das frei aus freiwilligen Stücken daraus verzichtet hat und deswegen hat der Herr in ganz besonderer Weise ihn auch gesegnet und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und in diesem Namen werden sich einmal beugen alle Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und das, ihr Lieben, völlig unabhängig, ob sie an Gott glauben, ob sie an Jesus Christus als den Sohn Gottes und Erlöser glauben oder nicht. Sie werden ihre Knie vor diesem heiligen Herrn beugen müssen. Gottes Wort lehrt uns, ihr sollt so gesinnt sein, wie es der Herr Jesus Christus auch war, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, das ist Philipper 2, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ihr Lieben, es ist auch gut so, dass wir über das Kreuz sprechen und auch immer wieder, dass der Herr Jesus an dieses Kreuz gegangen ist und dass er dort gestorben ist für deine und für meine Sünden. Ja, nach 1. Timotheus 2, 4, für die Sünden der gesamten Menschheit. Aber wir müssen immer wieder gucken, das war kein ehrenvoller Tod und es war auch nicht mal ebenso an das Kreuz gehen, sondern es war das Schrecklichste und Verächtlichste, was es zum Sterben und zum Töten überhaupt je gegeben hat. Aber der Philipperbrief, diese Stelle geht ja weiter und heißt, er war gehorsam bis zum schändlichen Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit sich eben in diesem Namen einmal alle Knie beugen sollen. Und alle Zungen werden bekennen, dass der Herr Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wisst ihr, und als der Herr Jesus jetzt in dieser Versuchung war, in Menschengestalt, da hat er immer geantwortet, es steht geschrieben. Er ist dem Satan entgegengetreten mit Worten, mit Gottes Worten, mit Gottes Wort aus den 5 Bücher Mose. Das heißt, in der Zeit, in der Jesus auf der Erde war, gab es ja die Bibel, das Evangelium in der Form, wie wir es jetzt haben, gab es ja nicht. Sondern auch, was alle Propheten und was auch die Urapostel und Paulus gepredigt haben, hatte ja erstmal ihren Anfangspunkt. Sie haben immer angefangen im Alten Testament. Und dann sind sie hinübergekommen in das, über das, was der Herr Jesus sie gelehrt hat und ihnen persönlich gesagt hat. Aber das Evangelium, Gottes vollkommenes Wort, die 66 Bücher der Bibel, die gab es ja in der Form noch nicht. Und deswegen hat der Herr Jesus sich natürlich auf das Wort Gottes aus dem Alten Testament berufen. Und hier können wir auch feinsäuberlich sehen, dass wenn einige sagen, ach, das Alte Testament, das hat doch für die neutestamentliche Gemeinde überhaupt keine Bedeutung mehr. Das ist ein fataler Fehler. Gottes Wort besteht aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament und das wird sich nie ändern. Und in dem ganzen Alten Testament zieht sich ein roter Faden durch auf den Herrn Jesus Christus. Und wir dürfen eins nicht vergessen, es würde überhaupt kein Neues Testament geben ohne das Alte Testament. Und so die erste Antwort des Herrn stammt aus 5. Mose 8,3. Da heißt es, und er demütigte dich, das ist Israel, und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Darauf hat der Herr sich berufen und das hat er dem Widersacher entgegengehalten. Und wenn wir noch einmal sehen, Gott ließ Israel vorübergehend Hunger leiden, um sie anschließend mit Manna, das heißt mit Brot, vom Himmel zu versorgen. Und das Volk Israel sollte endlich lernen, ihm vorbehaltlos zu vertrauen, dass er sie unter eigentlich dem Menschenverstand nach unmöglichen Umständen treu und sicher in das gelobte Land bringen würde. Und eine wichtigere Nahrungsquelle als jegliches natürliche Brot ist nach der eigenen Aussage des Herrn Jesus das Wort Gottes, denn es stillt die geistlichen Bedürfnisse der Kinder Gottes auf eine Weise, die ihnen nicht nur einen momentanen, zeitlich begrenzten Nutzen bringt, sondern einen ewigen Nutzen. Denn der Herr Jesus Christus hat ja selbst von sich gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Er ist es, was wir brauchen. Und wenn wir einmal sehen, gerade auch an Israel, ihr habt ja heute auch besonders an Israel gedacht, ist gut so. Wenn schon dass Israel den Herrn abgelehnt hat, für uns zum Heil wurde, wie wird das erst sein, wenn sie ihn als Messias anerkennen und rufen? Das wird etwas Wunderbares sein. Aber wenn wir einfach mal sehen, dieses Volk Israel, 40 Jahre Wüstenwanderung, jeden Tag frisches Manna, dann verlangte es sie nach Fleisch. Gott hat auch das getan. Wir wissen, das war nicht immer alles so geradlinig. Gott hat da auch immer wieder mal eingegriffen und erzogen. Aber letztendlich haben sie das bekommen und sie sind dann auch in das gelobte Land am Ende gekommen. Und für mich ist das so, dass wir als Menschen manchmal denken, wie wird das alles so werden, auch in der jetzigen Zeit. Wenn wir das alles sehen, das macht uns ja doch manchmal ein bisschen Angst und lässt uns nachdenken. Aber meint ihr, dass der Gott und auch unser Herr Jesus Christus heute anders ist, als er damals war? Der Herr sagt doch, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich sage das wirklich mit allem Nachdruck. Wenn es nötig wird, dass die Kinder Gottes sich keine Nahrung mehr kaufen können, wenn es nötig ist, dass es wirklich am notwendigsten mangeln sollte, weil die äußeren Umstände das plötzlich erfordern oder zulassen, dann wird es auch bei uns Manna geben, Brot vom Himmel, das der Herr Jesus uns sättigt. Geistlich so und so, aber auch tatsächlich mit wirklicher Nahrung und Brot. Wir haben vorhin gehört, das Wort an die Teenies, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist da einbegriffen. Ihr braucht keine Angst haben um die Versorgung, im Geistlichen so und so nicht, aber auch nicht im Natürlichen. Gott wird immer dafür sorgen, dass die wirklichen Bedürfnisse, solange seine Gemeinde auf der Erde ist, da sein werden, um ihn zu verherrlichen und sein Evangelium zu verkünden. Dafür steht er persönlich ein. In Johannes 6, 32 bis 35, da sprach der Herr Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und ein paar Kapitel weiter, ein paar Verse weiter, da spricht der Herr Jesus wieder: Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben, also eines natürlichen Todes. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Hier geht es um das ewige Leben, nicht um den leiblichen Tod. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Versteht ihr? Einige Verse weiter kann man dann lesen, das war völlig unverständlich für die Welt. Sie haben das einfach nicht verstanden und haben gesagt, was erzählt er denn jetzt da? Wir sollen ihn selber essen. Die haben also nichts verstanden. Und dann heißt es, dann haben sich viele von ihm abgewendet und gingen nicht mehr mit ihm. Wisst ihr, wenn wir so mal auf diese ganzen letzten 2 Jahre zurückschauen, Corona und was das so alles mit sich gebracht hat, das hat auch ein Stück weit gezeigt, oder es hat ein Stück weit dafür gesorgt, dass es eine Läuterung innerhalb der Gemeinden gegeben hat. Da hat sich oft gezeigt, wer ist wirklich treu am Herrn. Nicht, dass wir da auch mal verschiedene Ansichten hatten und uns auch mal aneinander gerieben haben. Aber grundsätzlich hat sich dort gezeigt, wer es ernst mit dem Herrn meint und wer wirklich Gottes Wort an die oberste Stelle seines Lebens gesetzt hat und bei dem da es nicht so sauber und gerade gewesen ist, auch in den Gemeinden. Also Schwierigkeiten, auch die von der Obrigkeit kommen, haben nicht immer nur negative Auswirkungen, sondern geistlich manchmal durchaus auch reinigende, läuternde Wirkung, so wie wir das ja kennen. Auch das Gold wird im Schmelzofen geläutert und so weiter. Das ist auch oft in der Gemeinde Gottes so. Nun, der Teufel begibt sich danach, nachdem er merkte, also hier mit der Nahrung komme ich nicht weit bei ihm, begibt er sich danach, ich habe das jetzt mal umgedreht, nicht, also ich gehe jetzt mal zuerst auf, dass er sich herunterstürzen sollte. Er begibt sich danach mit dem Herrn auf das Tempeldach. Wir können davon ausgehen, dass es sich hierbei um ein sogenanntes flaches Dach mit einer Art Säulenvorbau an der südöstlichen Ecke des Tempelkomplexes handelte, der den Tempelberg mehr als deutlich überragte. Und nach Aussagen verschiedener Historiker fiel von dort eine wuchtige Mauer, ca. 140 Meter nach unten ab. Also das war schon ein Abhang, der da plötzlich runterging. Er hätte eigentlich eine Absturzsicherung haben müssen, über das Flachdach hinaus. Genau von dieser Stelle sollte sich nun der Herr nach Aufforderung des Teufels in die Tiefe stürzen. Aber wir dürfen hier wirklich nicht übersehen, dass es nicht einfach nur die Aufforderung war, Selbstmord zu begehen, sondern man beachte, er bezieht sich auf Gottes Wort, wir können heute sagen auf die Bibel, und er zitiert frech und hinterlistig Psalm 91, die Verse 11 und 12. Da steht nämlich geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen über dir, was ich vorgelesen habe und so weiter, dass du deinen Fuß nicht mal an einem Stein stoßest. Das heißt, einer von uns oder so hätte ja jetzt wahrscheinlich gesagt, ja genau, und wisst ihr, ihr Lieben, manchmal tun wir das. Wir führen unseren Herrn manchmal in diese Versuchung hinein, dass wir etwas von ihm verlangen, wo es gar nicht nötig ist. Versteht ihr, wir begeben uns manchmal freiwillig an Orte, wo Christen nichts zu suchen haben. Wir nehmen manchmal an Veranstaltungen teil, die schon von vornherein, wir wissen, es wird dort unheilig zugehen. Oder wir pflegen Kontakte mit Menschen, in denen wir wissen, sie sind nicht nur Gottes Leugner und Gottes Verächter, sondern sie sind wahrhaftige Spötter. Und hier geht es nicht darum, irgendwelche Menschen abzulehnen, sondern wir sollen ihnen ja das Evangelium sagen. Es geht hier um die, die auch im Psalm 2 stehen. Wir sollen nicht sitzen und uns freiwillig dauerhaft aufhalten, wo die Spötter sitzen und die Gottesverächter und die Gottesleugner sitzen. Versteht ihr? Und jedes Mal, wenn wir uns an diese Orte begeben, wo wir eigentlich schon unser Gewissen uns sagt, wir haben da nichts zu suchen. Und die Bibel so und so sagt, da hast du als Gotteskind nichts verloren. Und wir tun es doch. Dann versuchen wir wahrscheinlich, es noch jedes Mal zu rechtfertigen und sagen, ja, der Herr wird uns schon schützen. Ich sage dir, die Frage ist nicht ob, sondern nur wann du einen gewaltigen Fall tun wirst und du wirst in Sünde fallen. Und diese Sache, weißt du, wenn wir damit zu oberflächlich umgehen, dann machen wir die Gnade Gottes und seine Vergebung zu einer billigen Gnade. Wenn wir anfangen, dass sich das in unserem Herzen festsetzt, ach, ich kann ja tun, der Herr vergibt ja. Ja, das tut er. Aber du solltest dann immer bedenken, und der erste Petrusbrief lehrt uns das. Er lehrt uns das deutlich und er sagt, denkt immer daran, ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erkauft worden, sondern mit dem teuren Blut des Heilands. Und da ist immer die Frage, ist es dir das wert, der Lust, der Fleischeslust nachzugehen oder dich an Orte zu begeben, wo du genau weißt, du hast nichts zu suchen oder dauerhaft Gemeinschaft mit Menschen zu haben, wo du weißt, sie werden dich wegbringen von Jesus, sie werden dich wegreißen vom Herrn. Dass du das dauernd rechtfertigst, indem du sagst, ja, aber ich kann ja hinterher um Vergebung bitten. Ich sage dir, du wirst irgendwann anfangen, darunter leiden. Es wird irgendwann eine Distanz sein zwischen dir und dem Herrn, die erst dann wieder aufgehoben wird, wenn du wahrhaftige Buße darüber tust. Und Buße bedeutet nicht, einfach nur reumütig zu sagen, Herr, ich habe einen Fehler gemacht, vergib mir. Sondern Buße beinhaltet immer die bewusste Abkehr, und zwar um 180 Grad, von dem, wo ich weiß, dass es mich vom Herrn weggebracht hat oder dass es sich zwischen mir und den Herrn gestellt hat. Aber wenn du dann diese Buße tust, in deinem Herzen das erkannt hast und dem Herrn wirklich um Vergebung gebeten hast und auch wirklich dann diese Umkehr, diese Abkehr von dem dir fest in deinem Herzen vorgenommen hast, dann steht sein Wort, ist der Herr treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt, egal in welcher Größe oder welches Ausmaß sie auch tatsächlich hatte. Er zitiert hier Psalm 91 frech und sagt, er wird ja seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Also, das ist schon eine harte Nummer, die er hier macht. Und vom Grundsatz her zitiert er das Wort Gottes, doch er verdreht den Sinn und die Auslegung total. Und der Apostel Paulus wusste das auch. Und er sagt, ihr habt Christus und der Glaube an Gott aus dem Römerbrief. Die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, ist der Glaube an Christus. Nichts anderes. Dadurch wirst du gerecht vor Gott. Gott rechnet dir die Gerechtigkeit des Erlösers vom Kreuz zu. Er schaut dich nicht mehr mit unseren Augen an oder mit Menschenaugen, sondern er schaut dich immer durch die Augen des Herrn an. Das hat er dir zugesagt und das steht. Aber es ist doch so wichtig, dass wir Gottes Wort wirklich genau nehmen. Und er verdreht hier die Verheißung dieses Gotteswortes grundsätzlich. Und das dürfen wir in unserem Leben einfach nicht zulassen, ihr Lieben. Dass wir das Wort Gottes verdrehen und dass wir es so verbiegen, bis es in unser Leben hineinpasst. Das wird zu einer Katastrophe führen. Aber auch hier antwortet der Herr souverän mit einem Wort aus 5. Mose 6,16. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn bei Massa versucht habt. Das bedeutet, unnötig oder leichtfertig eine Art Wunder von Gott zu erbitten. Das könnt ihr selber mal nachlesen, was das, die Begebenheit dort war in Massa, 5. Mose 6,16. Vielleicht kann ich euch das einmal ganz kurz erklären für die, die im Alten Testament nicht so bewandert sind. Dort bei Massa stellte das murrende Volk Israel den Herrn auf die Probe, indem sie zornig verlangten, dass Mose Wasser für sie sorgen sollte, wo es eigentlich überhaupt kein Wasser gab, war unmöglich. Und die ganze Gemeinde der Kinder Gottes, so steht es im 2. Mose 17, zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritten sie mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk nach Wasser dürstete dort, murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt und uns und unsere Kinder und unser Vieh muss hier vor Durst sterben? Und da schrie Mose zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk, nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen. Also Gott tut es ja, aber das hat keinen guten Ausgang genommen für das Volk. Und so ist es auch bei euch, ihr Lieben. Fordert den Herrn nicht unnötig heraus, indem ihr ihn zu einem Wunder bewegen wollt, wo ihr ganz genau wisst, das, was ihr davor habt zu tun oder was ihr tut, ist nicht recht vor dem Herrn. Ich habe in den letzten Monaten oftmals einen Satz gepredigt und ich möchte ihn auch hier heute einfach euch mitteilen, weil es ist für mich etwas ganz Außergewöhnliches. Ich habe ihn mir selber tief eingeprägt, diesen Satz. Und zwar, Gott tut nie das, was wir Menschen tun können, aber er tut immer das, was für uns unmöglich ist. Versucht euch das zu merken. Gott tut nie das, was wir als Menschen tun können, aber er tut immer das, was für uns unmöglich ist. Nun, die Frage ist immer im dritten Punkt, warum ist das überhaupt möglich, dass der Teufel das alles tut? Warum schiebt er nicht einfach einen Riegel davor, der Herr Jesus? Aber es gibt so viele Bibelstellen, in denen wir sehen können, dass der Herr es ihm erlaubt hat und ihm Grenzen gesetzt hat, für eine bestimmte Zeit hier auf der Erde zu wirken. Aber er hat uns da natürlich nicht schutzlos zurückgelassen. Und wir wissen ja, in den verschiedenen Stellen, in 2. Korinther wird er als Gott dieser Welt bezeichnet. Im 1. Johannesbrief lesen wir, dass die ganze sichtbare Welt unter seinem Einfluss steht und so weiter. Und es gibt so viele, viele andere Stellen. Und wie sehr wir einfach sehen können, und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, warum wir den Herrn auch nicht, wir den Herrn nicht versuchen sollen, unnötig ein Wunder zu tun, weil wir uns selber bewusst in Gefahr begeben. Ist euch eigentlich bewusst, dass bei allen Dingen, die in unserem Leben geschehen, die unsichtbare Welt, in die wir nicht hineinschauen können, Anteil daran nimmt? Es finden Kämpfe statt, um dich und mich, um unser Wohl oder auch um die Versuchung, uns zum Bösen zu verführen, von Gott zurückzugehen. Da finden Kämpfe in der unsichtbaren Welt statt. Und auch das Buch Daniel gibt uns da einmal Einsicht. Da geht es um ganze Völker, um das, was danach auch geschieht in den verschiedenen Weltreichen, die wir schon hinter uns hatten. Da heißt es, dass dämonische Mächte mit den Engelsmächten gekämpft haben, welchen Ausgang diese Sache nimmt. Aber die Engel Gottes sitzen natürlich immer, entschuldige, Herr, möge vergeben, wenn ich das so leichtfertig sage, am längeren Hebel. Sie sind immer die Mächtigeren und Stärkeren. Aber wir sehen sogar, dass ein Erzengel, also ein sehr hochgestellter Engel, notwendig war, um dort den Sieg zu erringen. Und dieses, was um ganze Reiche, diese Kämpfe, die um ganze Reiche geschehen, diese Kämpfe passieren auch in deinem und in meinem Leben. So treu fürsorgend ist der Herr. Da wird teilgenommen an diesen Kämpfen in der unsichtbaren Welt. Und deswegen wollen sich doch die Kinder Gottes immer gut überlegen von vornherein, wo sie hingehen, was sie tun und mit wem sie regelmäßige Kontakte pflegen, ihr Lieben. Das ist ganz wichtig. Da stehen wir in der Verantwortung, als allererstes auch als Menschen. Und diese Dinge, in denen der Herr Jesus versucht wurde, in denen werden nun auch wir immer wieder versucht, aufs Neue. Und wir wollen uns noch mal daran kurz erinnern, worum es ging. Bedürfnis des Fleisches, die Lust der Augen, der richtige Umgang mit Gottes Wort und Zusagen. Und wenn es um die Lust der Augen geht, dann geht es doch immer darum, ihr Lieben, was unsere Augen sehen, das begehren sie. Was unsere Augen sehen, das begehren sie. Und deswegen ist es auch immer wichtig, was schaust du dir an? Und das ist keine neue Sache. Wenn wir ganz an den Anfang der Menschheit zurückgehen, dann sehen wir doch, und Eva sah, dass von der Frucht gut zu essen war. Wir sehen, da ist immer was mit Blickkontakt mit den Augen. Und deswegen ist es schon so wichtig, in dieser Zeit, in der wir leben, was schaust du dir an? Es geht nicht nur um Dinge, die wir uns über das Fernsehen anschauen oder über dieses Internet anschauen und wie auch immer. Nein, es geht um die Dinge, die uns täglich in unserem Tagesablauf begegnen. Die Frage ist, schauen wir hin, lassen wir uns von ihnen gefangen nehmen oder wir merken sehr schnell, dass wir auch da besser den Blick abwenden sollten. Und wenn wir es nicht tun, werden wir auch da Probleme bekommen. Und wir wissen, dass etwas zu tun, wirklich mit dem Körper, ist eine Sache. Aber die Sünden beginnen oft sehr viel früher. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel, wer eine Frau ansieht und ihrer begehrt, hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Versteht ihr? Das ist alles, ich weiß nicht, wo diese Lehren herkommen, aber es ist doch nicht erst, wenn das getan ist, ist die Sünde passiert. Das passiert doch viel weiter vorher, diese Dinge. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, auch wo wir unseren Blickkontakt drauf richten, wo wir uns mit den Augen gefangen nehmen lassen, das wird uns steuern, das wird uns beherrschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nun, die Bedürfnisse des Fleisches, ich habe da schon mal ganz kurz drüber gesprochen, also die des täglichen Lebens, da ist es einfach so, solange wir auf dieser Erde sind, da wird es wirklich Zeiten geben, in denen wir manchmal viel haben oder auch Überfluss haben. Aber es wird auch immer wieder Zeiten und Situationen geben, in denen wir tatsächlich Mangel haben an irgendetwas. Und inwieweit und vor allem in welchem zeitlichen Rahmen sich das bewegt, das entscheidet allein der Herr. Ich kann euch sagen, ich habe alles erlebt. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe Zeiten erlebt, wo die Taschen gefüllt waren, wo ich sagen muss, aber allerdings, für mich ist es nicht zum Guten gewesen, weil ich bin mit dem anvertrauten Gut nicht in der rechten Weise umgegangen. Und ich habe auch Zeiten erlebt, da habe ich wirklich meine Taschen rausgeholt, habe sie nach außen getan und habe gesagt, hey, es ist nichts mehr da, aber es muss weitergehen. Jetzt bist du am Zug. Und es ging immer weiter. Es ging immer weiter und oft auf so wundersame Weise, dass ich wirklich sagen konnte, es war von Gott. Wisst ihr, manchmal bilden wir uns ein, das war von Gott, aber das war gar nicht von Gott. Aber ich habe erlebt, dass es wirklich vom Herrn war. Wir können uns da immer drauf verlassen, wir werden so viel haben. Ja, wie viel werden wir haben? Um ihm treu zu folgen, so viel werden wir immer haben. Und da weiß er, dass die Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Dach über dem Kopf, vielleicht sogar auch ein Auto, um ihm zu dienen. Ja, aber alles andere ist ein Überfluss oder ist etwas ganz Besonderes, wo wir alle wissen, nehmen tun wir gerne, aber wenn der Herr nimmt, dann sind wir sehr oft traurig, murren und sind unzufrieden, sind unglücklich und klagen an. Das sollte eigentlich bei Kindern Gottes wirklich nicht so sein. Und eines, ihr Lieben, hören wir seit Menschengedenken von Geschwistern im Herrn weltweit. Not und Mangel haben bei wahrhaftigen Christusgläubigen nie zur Kapitulation geführt, sondern eher dahin, dass sie noch viel dichter in die Nähe und in die Arme ihres Herrn gelaufen sind. Vor vielen, vielen Jahren hat mir ein russischer Missionar gesagt, dem ich begegnete, weißt du, Rally, wir leiden damals schon in Russland unter schrecklicher Verfolgung. Die könnt ihr hier euch gar nicht vorstellen. Ich will da auch gar nicht von anfangen, sagt er, sondern ich möchte nur sagen, ihr bedauert uns immer. Und auch zu Recht. Und wir sind dankbar, auch wenn ihr für uns betet. Sagt er, aber wenn ich sehe, unter welcher Versuchung ihr hier jeden Tag leidet, sagt er, dann weiß ich nicht, wer von uns besser dran ist. Das hat mich so getroffen, diese Aussage. Erst habe ich gesagt, ja Bruder, hast du noch alle beisammen? Wie kannst du das sagen? Aber als ich da ernsthaft drüber nachdachte, er hat ja recht. Er hat ja recht, weil er wollte damit sagen, wir flüchten uns in die Arme des Herrn. Wir sind uns dessen bewusst, wir sind von der Gnade des Herrn abhängig, jeden Tag. Und das gibt uns Kraft und Stärke, weil wir jeden Tag erleben dürfen, wie der Herr uns durchbringt und versorgt. Und daran, da haben wir eben kein Problem mit. Und der Apostel Paulus wusste das auch. Er hat auch gesagt, er hat diese und jene Zeiten erlebt, aber gerade seine schmerzlichen Zeiten, das waren für ihn die gesegnetsten, weil er sagte, alles, was er erdulden und erleiden musste, darin konnte er anderen Trost spenden. Und wisst ihr, auch in deinem und in meinem Leben, uns begegnen immer wieder Dinge, wo wir sofort anfangen zu beten und sagen, Herr, nimm das weg aus meinem Leben. Das ist manchmal das falsche Gebet. Denn der Herr will uns manchmal Dinge erleben lassen, die uns prägen werden. Er will seine Macht an uns erweisen und sagen, wenn du das erlebt hast und durch meine Kraft und Gnade siegreich überwunden hast, wirst du auch einen anderen Trost spenden können. Du wirst ihm berichten können, wie ich in deinem Leben gewirkt habe und welcher Segen am Ende daraus geflossen ist. Aber diese Erfahrung werden wir nur machen, wenn wir auch die Dinge in unserem Leben akzeptieren, die Gott hineinstellt, die uns auf den ersten Blick manchmal gar nicht so gefallen. Also Paulus hat diese Erfahrung gemacht. Die Lust der Augen. Und das ist eben nichts Neues. Ich habe das ja schon angesprochen. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns da einfach nicht gefangen nehmen lassen. Und ich möchte dann auch zum Ende kommen. Ich habe hier noch eine ganze Menge stehen, aber ich möchte zum Ende kommen. Der richtige Umgang mit Gottes Wort und Zusagen. Tu doch dies oder tu doch das, unabhängig davon, ob gefährlich oder nicht, du stehst doch unter dem Schutz des Allmächtigen. Der richtige Umgang mit Gottes Wort, der ist so wichtig. Und das hat der Herr Jesus deutlich getan. Als er aufgefordert wurde, sich darunter zu stürzen, hat er gesagt, Moment mal. Natürlich hat Gott die Möglichkeiten, also von seiner Aussage her, aber wir wollen Gott ja nicht in Versuchung bringen. Und jetzt noch einmal der richtige Umgang mit Gottes Wort. Wir müssen einfach zurück zur gesunden Lehre. Es wird viel zu viel Wischiwaschi-Evangelium verkündet, bei euch ja sicherlich nicht, aber vom Grundsatz her. Viel zu viel Wischiwaschi-Evangelium und Wohlstandsevangelium und alles solche Dinge. Wenn du mit Jesus gehst, dann wird alles gut und dann hast du keine Probleme, alles sowas wird verkündigt. Das ist ja überhaupt nicht so. Sondern wir müssen zurück zur gesunden Lehre, die allein auf dem Wort Gottes begründet ist. Und das, wenn wir einfach mal sehen, was bedeutet gesunde Lehre? Paulus sagt, er hat seine Offenbarung selber vom Herrn Jesus Christus gehabt. Die Urapostel haben ihre Lehre direkt vom Herrn empfangen in einer dreijährigen Lehrzeit. Daher stammt übrigens auch, dass Lehrberufe meistens 3 Jahre Lehrzeit haben. Sie haben das direkt vom Herrn bekommen. Und deswegen sollen wir an der apostolischen Lehre der Bibel bleiben. Und zu dieser gesunden Lehre müssen wir zurück. Das heißt, am Wort Gottes bleiben. Und dann auch ganz konkret das, was Gott in dein Leben hineinspricht, es sofort umsetzen. Unabhängig davon, ob er das auch bei deinem Nachbarn oder bei deinem Cousin oder bei deiner Mama oder Tata tut. Sofort, wenn der Herr es in deinem Leben sagt, nimm es für dich an und setz es um. Und du wirst merken, es wird das Beste sein, was in deinem Leben geschieht. Und es werden Ströme des lebendigen Wassers von dir ausgehen und du wirst zum Segen werden für dein gesamtes Umfeld. Das wird sein, wenn du dem Wort Gottes gegenüber wirklich ganz konkret es hörst, es annimmst und es in deinem Leben umsetzt. Und so, ihr Lieben, möchte ich einfach nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt doch auch Tage in unserem Leben, und da bin ich dann nochmal ganz kurz bei der Gesundheit. Wir sagen immer so gerne, ja, mit Hiob, den zitieren wir ja auch immer so gerne. Aber ich glaube, wir können nicht im tiefsten begreifen, was Gott Hiob alles zugemutet hat. Ne? Was er alles erdulden musste. Nicht nur den Verlust seiner Güter, nein, auch alle seine Kinder sind an einem Tag gegangen. Und er wurde schwer krank. Diese Krankheit, das Buch hat ja ein paar Kapitel, aber müsst ihr mal lesen. Und da gab es Tage, an denen er wirklich gesagt hat, er verflucht den Tag, an dem Gott ihn auf diese Welt gebracht hat. Aber er ist immer wieder zurückgekommen. Und Gott hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Gott hat immer wieder mit ihm kommuniziert, mit ihm gesprochen. Und dann war am Ende die Erkenntnis, und das ist immer so wunderbar für mich, er hat Gott gefragt, wo warst du, als mir das alles passiert ist? Und so schreien wir ja auch manchmal, Herr, wo bist du? Wie lange soll das noch dauern? Und Gott in seiner Gnade spricht mit Hiob, und er sagt zu ihm, pass auf hier, wenn du mir sagst, wo du gewesen bist, als ich den Erdkreis gegründet habe und als ich die Sterne an den Himmel gesetzt habe und so weiter, wenn du mir das erklärst, wo du da warst, dann bin ich bereit, dir Rede und Antwort zu stehen. Und dann dieses, nicht genau die Antwort zu bekommen, die er wollte, aber sich bewusst zu machen, wie groß Gott ist. Und dass Gott trotzdem sich mit jedem Einzelnen, mit dir und mit mir abgibt, dass er uns im Blickfeld hat und dass ihm nichts entgeht. Diese Erkenntnis war für Hiob Heilung, dass er wirklich sich wieder ganz Gott hingeben konnte und den Gott ehren konnte und sogar seine Freunde, die ihm falsche Ratschläge gegeben hatten, im guten Bewusstsein zurechtweisen konnte. Wisst ihr, und so ist das eben auch in unserem Leben. Der Herr hat uns nicht schutzlos hier gelassen, sondern in jeglicher Versuchung, die uns widerfahren kann, egal auf welchem Gebiet, wird es einen Ausgang nehmen, den wir ertragen können und der ihn ehrt. Das ist seine Verheißung. Wenn wir konkret bei ihm und an seinem Wort bleiben und es so benutzen, wie der Herr es benutzt hat. Und er hat uns in Epheser 6 diese Waffenrüstung gegeben. Da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Lest mal, Epheser 6, 10 bis 18, die geistliche Waffenrüstung. Wenn ihr die anhabt, dann seid ihr relativ sicher gegen alle feurigen Pfeile des Bösen. Und so kann ich euch sagen, wenn ihr euch von Herzen auf den Herrn verlasst, und sein Wort tief in euren Herzen lasst, und es vor allem auch immer wieder zitiert, wirklich Gottes Wort zitiert, dann dürft ihr sicher sein, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, auch sicher vollenden wird bis zum Tag seiner Wiederkunft. Maranatha, Herr Jesus, komme bald. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, wir loben dich und preisen dich und beten dir an. Und dir, Herr, sei alle Ehre mit dem Vater in der Kraft des Heiligen Geistes. Herr, wir danken dir für dein heiliges und kostbares Wort und danken dir, Herr, für die große Zusage, dass du, unser Heiland, um alles weißt, was uns in diesem Erdenleben noch begegnen wird und vielleicht auch schon begegnet ist. Aber wir danken dir, Herr, dass du alles im Voraus weißt. Und wir danken dir, dass du, der Sieger von Golgatha, auch uns, Herr, die Kraft geben wirst, in den Versuchungen Bestand zu haben, wenn wir dabei unseren Blick fest auf dich gerichtet lassen. Danke, Herr Jesus, dass wir mit dir wirklich auf der Seite des Siegers stehen. Und da, Herr Jesus, wo wir doch einmal wieder erliegen, wo wir in Straucheln geraten, wo wir manchmal hart hinfallen, Herr, da danken wir dir, dass deine Verheißung steht, wenn wir die Sünde bereuen und sie dir auch wirklich beim Namen benennen, dann bist du treu und gerecht, Herr, dass du uns die Sünde vergibst. Und danke, Herr Jesus, dass deine Treue unsere so vielfältige Untreue niemals aufhebt. Noch einmal, Herr, sei dir Lob und Preis und Anbetung. Du, Herr Jesus Christus, der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes der einzige und wahrhaftige Gott bist und du lebst und du regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.